Oh yeah, Lambert Klammerer Jazz, wir sind zurück mit der Folge 71. Da sind sie wieder.
Lambert Klammerer Jazz, it's Jaco Reisen.
Sehr gut. Du meldest dich aus dem Urlaub. Ich finde es schön, dass du Zeit gefunden hast für Arbeit trotzdem, denn nichts anderes ist Podcast aufnehmen. Es ist Arbeit.
Natürlich.
Das wissen viele. Viele Menschen denken, das ist Freizeit. Stimmt nicht.
Wir nennen es Arbeit, ja. Kann man da überhaupt von Urlaub sprechen, wenn man eigentlich schon wieder nur auf dem Sprung ist?
Ich weiß nicht, also was du da in Sylt genau machst. Warst du da in dieser Bar auch unterwegs, die jetzt so in den Medien war? Ach, hast du dir das mal angeguckt?
Ins Pony, ja, da geht's auf jeden Fall nachher noch hin.
Ja, ja. Das ist nicht ganz günstig, oder? Aber mit unseren Podcast-Gagen können wir uns das leisten.
Es ist zwar etwas teurer hier, doch dafür ist man unter sich.
Das hat doch aber kolossale Jugend gesungen oder so, ne?
Richtig. Es ist aber interessanterweise so, es ist ja alles sehr schön hier.
Ja.
Aber damit es so schön bleibt, sind auch die ganze Zeit irgendwelche Leute am Rasen mähen und Hecken schneiden. Das heißt, ich habe mich jetzt doch ins Haus verzogen.
Wie, damit man nicht zu sehr relaxt, oder was?
Ich glaube, damit es so schön bleibt. Aber ja, für uns als Podcaster ist natürlich das größte Gift Nebengeräusche.
Ja.
Wir kennen das aus dem Grindelviertel. Da ist der kleine Bagger, hinten der Kindergarten.
Bist du eigentlich eingestiegen in den Bagger? Hast du mal ausprobiert?
Nee, er war dann weg abends. Sie sind weggefahren. Ah. Haben, glaube ich, mitgehört.
Ja. Du hast wirklich wahnsinnig schöne Kacheln hinter dir, muss man sagen. Man kennt sie, diese blauen Kacheln.
Na klar, rustikal.
Und mit so schönen Bildern drauf und ein Fisch.
Ja, stimmt, da hängt ein Fisch im Fenster. Fische gehören noch ins Wasser.
Ja.
Bei dir alles wie immer. Wir nennen das ja im Live-Betrieb der Backdrop. Das, was so hinter der Bühne hängt. Und dein Backdrop ist ja, ist das eine Matratze?
Ja, das ist so ein Topper.
Ein Topper?
Ich hab einen Topper hinter das Klavier gehangen.
Ja.
Weil das klingt dann besser hier im Studio.
Ja.
Sozusagen mein Absorber.
Ja.
Ja, wir hatten einen Topper übrig. Irgendwie wurde zu weich im Bett. Da soll ja nicht zu weich schlafen. Und dann habe ich den Topper, weil wir nicht wussten, wohin, damit habe ich ihn einfach an die Wand gehängt. Und jetzt klingt es hier viel besser.
Ich habe das mit dem Topper bis heute nicht genau verstanden, was das eigentlich soll.
Ist halt geil.
Kann man den Topper umgehen durch eine hochwertige Matratze? Weil so ein Topper kommt mir immer so ein bisschen vor, als würde das so minderwertige Matratzen aufwerten.
Also Moment mal, Next Level Bett ist natürlich das Boxspringbett, ist ja klar. Und da oben drauf tust du einen Topper.
Was ist Boxspringen mit Federn drin?
Nee, eben nicht. Das ist so wie im Hotel.
Ach so, wie im Hotel, ja.
Ja. Mit so einer dicken Matratze und dann oben drüber Topper.
Ja, Hotelbetten auch interessant, ne? Gerade auf Tour.
Ja.
Ist das jetzt bei dir dieses Geräusch oder bei mir?
Ja.
Das bist du, ne?
Ich werde nicht verraten, nur was das ist.
Wird da gerade gebohrt?
Das ist ein Geheimnis.
Bohrst du den Nachbarn an?
Ich hatte mir überlegt, ich war gerade bei so einem Meeting, ne?
Ja.
Und da ging es um Social Media und so.
Ja.
Also, dass ich da mal so richtig loslege jetzt und mal richtig Gas gebe. So, damit das mal richtig nach vorne geht, die ganzen Social Media Accounts und so. Weil da ja doch bemerkt wurde, dass ich da ein bisschen schlampig manchmal arbeite.
Ja.
Von ganz oben? Das ist natürlich mir auch ein Anliegen, dass da Leute mich unterstützen, weil ich natürlich auch eigentlich denke, so als Musiker habe ich ja wahnsinnig viel zu tun mit Noten schreiben, aufnehmen, jetzt hier Score machen und was weiß ich alles, die ganze Produktionskram. Dann wollte ich nachher mit dir auch mal über das Exportieren reden.
Mhm.
Und deswegen, genau, wurde mir gesagt, so würden sich Leute gerne mir unter die Arme greifen, sehr nette Menschen.
Jetzt hängt er.
Und ich höre dich. Hörst du mich?
Du warst kurz eingefroren.
Ah ja.
Das ist ja hier alles sehr provisorisch.
Nee, aber es liegt jetzt tatsächlich an mir. Ich habe hier gerade ein ganz schlechtes Internet. Warte mal. Was ist denn hier los? Und die haben mir natürlich nochmal gesagt, dass was richtig gut geht, ist Educational Content.
So. Ja.
Und da eignet sich natürlich unser Podcast sehr gut, weil wir auch gerne mal den Leuten was beibringen. Sagen, was man so wissen muss. Als Musiker und vor allem Musiker darin bestätigen, dass sie schon sehr viel wissen und deswegen cool sind und vielleicht auch irgendwann mal einen Podcast machen können und so. Also wir sind ja eigentlich quasi schon ein wöchentlicher Educational Content von ungefähr einer Stunde. Ich habe mir gedacht, vielleicht könnten wir das ausbauen und langsam mal so ein bisschen Promo für diesen Podcast in Schulen machen. Also dass wir so in Schulklassen gehen. Wir gehen also in die Klassen, fragen dann die Kinder so, wer von euch weiß, was ein Podcast ist? Alle mal Arme hoch. Ah, da vorne, 1, 2, 3, habt ihr auch schon mal einen Podcast gemacht? Und so. Also, und dann, dass man so die Leute mitnimmt und ihnen was über Musik beibringt, natürlich aber auch über das Podcasten, denn das ist ja eigentlich unser Hauptberuf.
Ja. Das ist eigentlich ein bisschen wie der Verkehrskasper früher, dann sind wir der Podcast-Kasper.
Genau. Das sollten wir mal angehen, weil ich finde nämlich, wenn man die Promo früh ansetzt, so also schon bei Kindern, die hast du ja und die dann Fans sind, ich meine, wir sind ja auch immer noch Fans von Ernie und Bert. Das hört ja nicht auf.
Nee, das stimmt. Und von der Maus.
Und von der Maus, die lieben
die alles besonders gut erklären kann.
Ja, stimmt. Das ist, eigentlich sind wir so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus.
Ja.
3-0.
Nur für Jazz.
Ja, die Sendung mit der Jazzmaus.
Finde ich gut. Das Problem ist natürlich jetzt bei dem Podcast auf Social Media, das ist ja leider kein visuelles Format.
Da müssen wir übrigens auch nochmal ran.
Ja, wir brauchen bewegte Bilder im
Internet. Ja, das wurde mir auch gesagt. Also Podcast fanden sie gut, wollen sie auch mit pushen. Ja. Aber wir müssen halt echt mal Video machen jetzt.
Ja.
Wir müssen ein Video machen. Heute noch nicht, aber es gibt wohl irgendwie eine Funktion auf Final Cut. Hast du das?
Hat man das nicht automatisch, wenn man einen Mac hat?
Nee, muss glaube ich kaufen, aber genau, da gibt es ja irgendwie so eine Funktion, irgendwie, dass das dann eine File entsteht und so. Lass ich mich nochmal einweisen, dann sage ich dir Bescheid.
Na, ich sehe schon, komm, sitzen wir bald in so einem Podcast-Studio.
Es ist natürlich immer so, ne, jetzt wird es so kommerzialisiert und es verliert dann die Unschuld.
Ja, früher waren sie cool.
Früher waren sie cool, der erste EP war cool, danach kam nur noch Schrott. Das wird für uns auch gelten, egal, aber wir müssen halt auch die Kohle denken, ist ja halt so.
Sind auch nur Klar.
Auch nur Jatzer.
Ja. Ja, und dann heißt es wieder super kommerziell, Ausverkauf, Major. Ja.
Warum klingst du so hallig? Erzähl mal.
Ah ja, absoluter Mega-Fail. Ich nehme mit ein Interface, ein XLR-Kabel, ein Netzteil für das Interface und ein Mikrofon. Ja. Wo ist die Sollbruchstelle? Das Netzteil vom Interface ist in den Arsch gegangen. Und das hatten wir uns ja so ein bisschen vorgenommen. Wir wollen hier nicht so einen Schrott-Podcast machen, ne?
Nee, Hochqualität. Höchstqualität.
Ja, genau. So, und jetzt, weil besser als gar kein Podcast, ist ja immer noch ein Podcast aufgenommen mit dem MacBook, was ist das, Pro, Mikrofon an Bord.
Klingt eigentlich gut.
So, jetzt ist nämlich die Frage, ihr lieben Impro-Mäuse, ob ihr das bemerkt. Weil ich habe gerade mal so ein paar, bevor wir angefangen aufzunehmen, mal so ein paar Takte, will ich schon sagen, ein paar Sätze aufgenommen. Und habe das dann bearbeitet mit dem RX10 von iZotope, so ein Restaurationssoftware-Bundle, mit dem D-Reverb.
Ja.
Das heißt, der Computer filtert den Reverb raus, das Plugin, um es etwas trockener klingen zu lassen. Dann noch ein bisschen Bearbeitung, bisschen EQ, Kompressor, dies, das. Klingt eigentlich erstaunlich gut. Wir sind mittlerweile soweit.
Ja. Und ich habe gehört, man soll sowieso nie zugeben, dass man nicht so technisch auf der Höhe ist beim Podcast. Das merkt eh keiner.
Ja, weiß ich nicht. Aber es ist interessant, dass also vielleicht das MacBook-Mikrofönchen könnte das SM7, das Podcaster-Mikrofon, ersetzen.
Ja, das ist dieses dicke Ding, ne, was immer da vor der Nase ist.
Das haben, was alle Podcaster haben. Ja. Und jetzt auch, aber viel bei Instagram gibt es viel dieses kleine Unclip-Mikrofon. Hast du das schon mal bemerkt?
Ja, oder Leute haben irgendwas in der Hand auch öfter, damit sie so ein bisschen auch gestikulieren können.
Ja, aber es gibt dieses kleine, viereckige, was ist ich, was das für ein Mikrofon ist, so ein Funkmikrofon, was jetzt auch immer so YouTuber und Instagrammer und so ins Bild halten, damit man sieht, das ist hier super authentisch.
Ja.
Wir machen das jetzt mal mit dem MacBook-Mikrofon. Mal gucken, wie ihr den Sound findet, würde mich mal interessieren.
Ja, ich habe übrigens kurz noch mal, bevor wir uns über Musik unterhalten, das ist ja langsam mal steht an, aber ich bin ja total in EM-Stimmung.
Ja.
Ja, absolut. Also ich liebe ja Fußball und wie die Deutschen da die Schotten weggeballert haben, das war einfach großartig. Ja. Ne? Also da haben wir richtig uns gefreut. Ich habe die Lösung für das Problem, was wir haben mit unserer Wehrfähigkeit.
Was denn?
Wir schicken einfach Fußballer hin, denn die kennen sich aus mit Schießen.
Ah.
Und jetzt hat ja sowieso, die scheinen sich ja irgendwie gut zu verstehen, also gerade Borussia Dortmund und Rheinmetall und so. Das ist doch irgendwie eigentlich, da kommt doch zusammen, was zusammen gehört. Wehrpflicht für Fußballer.
Eigentlich ja, die können dann auch mal eine Handgranate wegtreten oder mit dem Kopf.
Ja, genau. Und weil sie halt schon schießen können, ist die Ausbildung günstiger. Also wir sparen alle Steuern.
Ja.
Und man will ja sowieso nicht so kluge Leute. Also die Kinder von klugen Leuten landen ja meistens sowieso dann nicht in solchen Strukturen. Deswegen passt es auch.
Irgendwo bei der Luftwaffe im Hangar oder sowas.
Außerdem, wenn die 34 Jahre auf dem Buckel haben, dann können die ja nicht mehr Fußball spielen und haben wahnsinnig viel schon in die Steuerkassen eingezahlt, weil sie sind ja gute Bürger. Die zahlen ja ihre Steuern. Und dann sind sie eigentlich perfekt Fußball geht dann nicht mehr so richtig, aber ballern könnten wir schon noch.
Ich finde das toll. Kennst du den Sport Biathlon? Das ist ja eine Kombination aus Langlauf-Skifahren und Schießen.
Ja, stimmt. Habe ich natürlich schon mal gesehen.
So diese Kombisportarten, die gefallen mir eigentlich gut. Vielleicht kann man auch sowas mit dem Fußball etablieren. Es gibt ja Schachboxen. Wieso gibt es da nicht Schießfußball?
Schießfußball.
Ja. Warum nicht?
Ja.
Also, politisches Kabarett vom Feinsten hier.
Ja, aber genau, jetzt wollte ich mich nochmal informieren. Wir hatten letztes Mal schon so viel über Hamburg geredet und du bist ein überzeugter Hanseat.
Ja.
Und hast du eigentlich irgendwas von dem Motorradgottesdienst mitbekommen?
Ja, also ich war nicht in der Stadt, aber er fand statt.
Ja, genau, der war doch irgendwie letzte Woche oder so.
Ja.
Ne? Was, aber du warst selber nicht da?
Vorletztes Wochenende, ich war leider nicht da, weil ich auf der Autobahn war. Und als wir dann
in
die Stadt einfuhren spät nachts, da hatte sich das Verkehrschaos schon gelegt. Ich befürworte das Motorradgottesdienst.
Ja, sie kommen aus Buxtehude, aus Flensburg und aus Kiel. Sie kommen, um zu beten, und Hamburg ist ihr Ziel.
Ja, also da ist wirklich nichts dran, was ich nicht mag. Ich liebe Motorräder, Easy Rider und sowas. Und ich liebe Gott.
Ich liebe den Gott nicht.
Deswegen ist gerade diese Kombination aus... Und ich finde, aber jetzt sag mal kurz... Sehr gut.
Klingt gut, oder? Wurde mir geschickt aus Chicago. Ist ein Stück von mir.
Ja, es klingt auch nach dir.
Ja, aber mit Pedal Steel gespielt.
Ach so.
Und mit Pedal Steel und mit Kontrabass und Rhodes. Jetzt kommt der Bass. Pass auf, jetzt geht's so richtig surfmäßig. Das ist so ein bisschen wie SpongeBob. Oder? Das klingt ein bisschen nach SpongeBob. Ja, ich finde es sehr gut, hat mich sehr gefreut. Das ist die Band, die heißen Ghost Boys. Und die featured Tom McGatrick von der Leading Instrumental Band McCaribe oder so.
Nicht schlecht.
Wie heißt das Ding? Pedal Steel. Thomas McGatrick heißt er. Und Jeff Parker spielt Bass von den Chicago Cellar Boys, die dir bestimmt ein Begriff sind. Und Allison Hinderleiter von den Handcuffs ist Electric Piano. Rhodes.
Ja, guck mal, was man da soundmäßig noch rausholen kann. Ja. Wenn erstmal dieser gefilzte Klaviermumpf da weg ist.
Das ist wirklich auch von so einer absoluten, ziemlichen Schrottaufnahme, die ich irgendwann nochmal rausgehauen hatte, weil, ja, why not, dachte ich damals. Die Lost Tapes sozusagen, so das, was ich mit zwei Mikros nochmal irgendwann zusammengeklaubert habe und irgendwie rumlag, hatte ich nochmal rausgebracht. Und sie haben es jetzt aber mal richtig schön aufgenommen mit den richtigen Instrumenten.
Ja.
Vielen Dank dafür.
Sehr gut.
Die Band heißt Ghost Voice.
Wie stehst du denn zur Pedal Steel?
Ja, finde ich gut. Klingt nach Urlaub. Ja. Und du bist ja auch im Urlaubsmode.
Ja, saßt du schon mal an einer Pedal Steel Gitarre?
Nee, ich glaube, das ist überfordernd, oder?
Ich habe mal einen Nachmittag an der Pedal Steel Gitarre verbracht.
Ja.
Und zwar habe ich eine Zeit lang öfter mal musiziert mit dem Exil-Dänen Nils Tuxen.
Ja, das ist der von Truckstop, da hat er auch Pedal Steel gespielt. Ne?
Truckstop, Konstantin Wecker, und ich glaube, der auch in bestimmten Zeiten hat er überall, wo man auf deutschen Aufnahmen eine Pedal Steel gehört hat, drauf gespielt. Ja. Genau, auch länger jetzt nicht gesehen, aber Nils, begnadeter Pedal Steel Spieler, also jetzt auch Kompositionen, die dem Country entweichen, sage ich mal, in der Komplexität, hat er geschrieben, mit dem habe ich eine Zeit lang öfter zu tun gehabt, und dann hatte ich irgendwie mal so einen Leerlauf, wo ich mehrere Stunden an seiner Pedal Steel verbrachte, und das war sehr erhellend, weil das ist wirklich das komplizierteste Instrument der Welt. Man könnte ja so ein Ranking einstellen.
Ja.
Also die Orgel ist zum Beispiel schon mal ziemlich kompliziert, ne? Register ziehen,
ja,
dann noch mit den Füßen eine Tastatur bedienen, auch die Harfe sehr kompliziert. Ja. Man hat so Saiten und dann hat man, glaube ich, so wie viel? 12 Fußschalter. Die dann irgendwie, 7 Fußschalter, glaube ich, die dann die Töne alle umschalten. So. Und jetzt die Pedal Steel, jetzt wird es wirklich interessant. Die Pedal Steel, an der ich saß, jetzt so 2 Seiten-Sets.
Ja.
Und genau, und ich habe mich eigentlich nur mit der einen Tastatur beschäftigt. Und das ist wirklich interessant. Du hast irgendwie quasi sowas wie einen C6-Akkord oder sowas als Grundakkord.
Mhm.
Ich glaube, spiel mal. C6, vielleicht C6-9. Ich glaub, es ist nur C6. Also C, E, G und A sind da drin. So, rein theoretisch. Jetzt habe ich bestimmte Fußpedale.
Ja.
Dann drücke ich zum Beispiel das erste Pedal, das macht aus allen Gs ein A.
Also dann habe ich das, dann habe ich nur einen A-Moll-Akkord.
Genau, dann habe ich so einen kleinen Schalter, den ich mit dem Knie schiebe.
Ja.
Der macht aus allen Es ein F. Dann habe ich dann, so, und jetzt lasse ich wieder den Schalter los, der aus den A's ein G macht, und drückt gleichzeitig den Schalter, der aus allen C's ein H macht.
Dann klingt das aber so.
Na, G7 sollte dann rauskommen.
Ach so. Ah ja, du hast recht, genau. Dann mit H im Bass, ja.
So, und so, also so ungefähr nach diesem Prinzip funktioniert dieses Instrument. Dass man immer so spielt auf diesen Seiten. Genau. Du spielst ja eigentlich meistens mit so einem Schiebeding, was du so über die Seiten machst, und dann spitze alle Seiten gleichzeitig oder eine Auswahl von Seiten, die auf demselben Bund sind, auf derselben Höhe der Seite. Und diese ganze Tonhöhenveränderung passiert sehr stark über diese Fuß- und Knieschalter.
Ja,
krass. Das ist wirklich das Komplizierteste, was ich jemals an Instrument bedient habe oder auch nicht bedient habe.
Deswegen gibt es auch nicht so viele von der Gattung. Nee. Ne?
Ja. Ist kompliziert, ist glaube ich auch nervig zu stimmen, zu transportieren, immer auseinanderbauen, zusammenbauen. Aber es ist halt der Sound, der Nashville-Sound, den wir so lieben.
Ich glaube, Bandoneon ist auch sehr kompliziert.
Das ist das mit den Knöpfen, ne?
Genau, so eine Art Akkordeon, aber nicht irgendwie mit so einer Tastatur dran. Oder manchmal gibt es auch keine Tastatur, sondern so trotzdem aber so Knöpfe, die so angeordnet sind wie die Tastatur. Ja. Sondern es ist halt, hat glaube ich an beiden Seiten Knöpfe. Genau.
Ja. So, ja. Normales Akkordeon, weiß ich zumindest, wie es funktioniert. Ja. Habe ich auch irgendwo eins, was ich leidlich spielen kann. Da ist es ja so, die eine Seite ist eine ganz normale Tastatur, auch so mit verschiedenen Registern, so höher, tiefer. Und auf der anderen Seite sind Knöpfe angeordnet im Quintenzirkel.
Ja.
Also eine Reihe längs ist sowas wie Grundton, Dur-Akkord, Moll-Akkord, Dominant-Sept-Akkord.
Ja, genau.
Also so in der einfachsten Version.
Das ist das gilt für das Akkordeon, aber wir reden jetzt vom Bandoneon. Da gelten andere Regeln, die mir jetzt nicht bekannt sind. Ja, aber klingt, finde ich, auch immer noch deutlich schöner. Also wir wollen natürlich jetzt Dino Saluzzi empfehlen, dem Bandoneon-König, der bei ICM wirklich viele schöne Aufnahmen gemacht hat. Hört da doch mal rein. Passt jetzt auch gut in Urlaub. Kommt man gut runter mit so einem Bandoneon-Sound, finde ich.
Also bei mir als Hanse Art ist natürlich die Liebe zum normalen Akkordeon, zum handelsüblichen Schifffahrtsklavier am stärksten.
Ja, klar.
Ja. Weil das ist mein Sound.
Ach so, du wolltest noch irgendwas auch zum Motorradgottesdienst sagen, fällt mir ein. Da habe ich dich unterbrochen mit der Pedal-Steel.
Ach so, ja, jetzt bin ich noch mit dem Akkordeon gerade noch nicht fertig.
Ah, okay, alles klar.
Es gibt ja auch einen Grund, warum das Akkordeon immer halbwegs okay klingt, aber auch immer so ein bisschen schief.
Ja.
Nicht ganz so elegant, sage ich mal, wie ein Klavier. Weil diese ganzen Register in Oktaven, also immer mehrere Oktaven gleichzeitig spielen, in beiden Händen, hast du immer sowas wie eine ganz gute Stimmführung, aber natürlich immer sowas, was man in der Satztechnik als Oktavparallelen bezeichnet, die immer so ein bisschen rauer klingen als jetzt so ein ganz feiner Bach-Choralsatz oder so.
Ja.
Also ist ein Erklärungsversuch, warum das Akkordeon auch nervig klingt.
Ja.
Nein, Motorradgottesdienst weiß ich nicht. Was mir nur einfällt, ich ziehe, glaube ich, den Motorradgottesdienst diesen Fahrraddemos vor. Kennst du das?
Also was meinst du?
Ja, Critical Mass heißt das, glaube ich. Wenn alle Leute so mit ihrem Fahrrad durch die Straße fahren.
Aber die beten dann ja auch nicht.
Nee, genau, weil sie gottlos sind.
Das sind gottlose Fahrradfahrer.
Ja, und das ist nämlich der Grund. Das Prinzip ist ja so ein bisschen Awareness schaffen für Fahrradfahrer.
Ja, ja.
Und dann wird da so im Schneckentempo in so großen Gruppen durch die Stadt gegurkt, um diese sogenannte Critical Mass zu erreichen, die kritische Masse, ab der die Autofahrer den Fahrradfahrern weichen müssen. Ja. Aber einfach nur mit dem Ziel, uns zu nerven. Weil wir dann nicht von A nach B kommen. Während die Motorradfahrer, die auch die Straßen blockieren, die sind im Auftrag Gottes unterwegs.
Ja,
die haben ein höheres Ziel.
Ja, ein höheres Ziel.
Also Fahrradgottesdienst, da wäre ich dabei.
Ja, fände ich auch okay. Auf so alten Hollandrädern, aber nicht so Hipsterrädern. Ich hasse diese Hipsterräder, die keine Ständer haben auch. Weil die lehnen dann immer irgendwo an. Und dann kommt man nur so leicht gegen und dann fallen die um und dann rennt irgendjemand raus aus dem Laden, wo er sich gerade einen Kaffee Latte oder Flat White holt und sagt, mein Fahrrad und hier und so. Das nervt.
Ja.
Nee, bitte, Ständer müssen schon so Fahrräder haben, oder?
Finde ich schon. Da muss ich auch leider selbstkritisch anmerken, dass der Ständer meines Fahrrads irgendwann mal flöten ging und ich ihn bisher nicht ersetzt habe. Ich bin auch einer dieser gottlosen Fahrradfahrer ohne Ständer.
Ja, aber das merkt man auch. Du hast jetzt auch so ein Schnurrbart jetzt
und
so ganz enge Hosen, wie ich sehe.
Trucker-Cappy, Krickel-Tattoos.
Und so ein Flanellhemd.
Ja.
Ganz neuer Style.
Ja, ich liebe mein Fahrrad.
Du hast auch leicht dänischen Akzent bekommen.
Hey, ja sicher. Ich bin ja quasi fast in Dänemark gerade.
Ja, ja.
Da muss man sich natürlich ein bisschen assimilieren.
Ja, du würdest echt gut nach Neukölln passen jetzt in dem Style.
Ja, das stimmt. Ich komme auch bald angefahren mit meinem Fixie-Single-Speed-Fahrrad.
Nee, ich fahre gerne diese großen klobigen Fahrräder von den Anbietern, die dann auch ein bisschen schneller fahren. So, ich weiß, was heißt
der? Ah, von Lime.
Ja, sowas. Die fahre ich gerne.
Ein E-Bike.
Die fahren schneller, man muss nicht so doll treten.
Oh, das ist toll. Die einzigen E-Bikes, die ich in meinem Leben mal gefahren bin, sind auch diese Lime-Fahrräder, die auch in Berlin viel rumstehen. Das ist ja wirklich ein Rausch der Geschwindigkeit.
Genau, und ich mag daran, dass die auch so klobig aussehen. Die sehen ja überhaupt nicht cool aus.
Mit so einem coolen Korb vorne. Ne?
Ja, genau. Das ist mega uncool.
Aber ich fühle mich da sowas von PS-stark mit den Dingern, dass ich da fast gewillt bin, mich in die Reihen des Motorradgottesdienstes einzureihen.
Ja, stimmt. Könnte man eigentlich mal machen. Ja,
genau. Dann sind wir nächstes Mal dabei. Dann baue ich noch einen Wurstblinker dran und so und dann falle ich schon nicht auf.
Ja.
Das sollte auch funktionieren.
Gut.
So, was machst du da den ganzen Tag eigentlich in deiner Bude? Ich sehe dich kaum noch auf der Straße. Du hängst die ganze Zeit am Rechner.
Ja, ich habe viel zu tun. Ich habe jetzt ein Album produziert, ne? Für einen externen Künstler, der nicht ich bin. So, das mache ich nicht so oft, das habe ich jetzt gemacht. Und zeitgleich arbeite ich an so einer Serie. wo ich Filmmusik mache. Und es ist halt jetzt so, dass eigentlich ich in beiden Projekten in so einer Phase bin, wo ich wahnsinnig viel so Büroarbeit machen muss. Also Files bereitstellen, exportieren und so. Und da merke ich, dass so, wenn so Musik zum Bürojob wird und man halt eigentlich nur so Files bereitstellt und hochlädt und irgendwie richtig benennt und so, dass ich so richtig anfange, körperliche Schmerzen zu bekommen und so jede Gelegenheit eigentlich auch nutze, um zu prokrastinieren. Ich bin auch total neidisch auf deinen Look da. Du guckst da irgendwie jetzt raus. Ich denke, ich müsste auch mal wieder Urlaub buchen und so.
Hier klingelt's. Was ist hier los? Was ist da los?
Ich gehe nicht ran. Die Leute wollen immer irgendwie Pakete loswerden. Und so. Ja. Sorry. Sorry, nein. Und jetzt wollte ich mal mit dir darüber reden. So das Problem an moderner digitaler Musikproduktion ist ja eigentlich, dass das Produzieren eigentlich dazu animiert, dass man sich sehr, sehr ernst nimmt in den Entscheidungen, die man trifft. Wenn es dann aber an den Export geht, also das Album, was produziert hat, geht dann an den Mischer. So.
Ja.
Und ich muss mir überlegen, wie ich denn jetzt quasi die Tracks rausrechne, welche Entscheidungen mir wichtig sind in meiner Produktion, wie wichtig quasi mein Rough Mix ist, den man ja automatisch immer mitmacht. Also man produziert ja heutzutage eigentlich so, ich kenne eigentlich niemanden, der es anders macht, dass man sich immer schon relativ viel Gedanken macht über wie viel Hall muss darauf, mache ich hier Parallelkompression, dies, das so. Also man hat schon immer so Produktionstools, die früher ganz klar Aufgabe eigentlich des Mischers waren, die man aber sich so angeeignet hat, weil man natürlich gerne schnell zu einem Ergebnis kommen möchte, um etwas Vorzeigbares zu haben. Und jetzt geht es halt darum, dass halt dann zu exportieren, jemand anderen Verantwortung zu übergeben und dann stellt sich halt die Frage, und das hat auch viel mit Ego zu tun, welche dieser ganzen Entscheidungen, die ich halt jetzt getroffen habe, um halt quasi diese Rough Mixes zu erstellen, sind eigentlich wichtig oder inwieweit nehme ich mich lieber zurück und nehme den Mischer, der quasi die Produktion dann übernimmt, in seinen Entscheidungsfindungen ernst. Also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel wenn du exportierst, dass du halt alle Plugins, die du benutzt, ne, alle Effekte quasi mit einschließt in den Export oder du arbeitest mit Screenshots, wo du halt einfach nur sagst, was du selber,
okay,
was du das selber gemacht hast.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, wird relativ oft gemacht, dass du halt quasi in den Ordner, den du halt zum jeweiligen Element abgibst, reine Daten, also quasi so, wie du es aufgenommen hast, als WAV reinpflegst und zusätzlich zeigst, was du quasi in deinem Referenzmix gemacht hast, indem du halt Screenshots von dem anlegst, was du halt quasi auf die Spuren gelegt hast oder auf den Bus oder was auch immer. Und dann ist halt immer noch die Frage, was will der Mischer eigentlich? Also es gibt ja auch unterschiedliche Mischer. Manche sagen, ey, ist mir sowieso egal, was du gemacht hast.
Ja.
Ich will sowieso nur das Rohmaterial und leg dann von vorne los. Was dann ja auch immer so ein kleiner Diss ist an dein Ego. Weil man denkt so, ey, Moment, also ich habe aber schon hier jetzt hier, also das hat schon mir was überlegt und ich möchte, dass das schon ernst genommen wird. Andererseits ist es natürlich im Export leichter, da machst du Apfel E. Und es geht alles relativ schnell. Und letztlich hockst du da und machst wahnsinnig viel Arbeit, die wirklich eigentlich wirklich nichts mehr mit Musik machen zu tun hat. Andererseits kann sie auch keiner übernehmen, der nichts mit Musik machen zu tun hat. Weil du brauchst dann ja doch irgendwie ein Ohr und so eine gewisse Expertise. So. Ich habe das Gefühl, die Arbeit füllt so den Tag, aber sie erfüllt einen überhaupt nicht. Und der ganze Kreativmuskel, den man sich ja hart irgendwie immer erhalten muss, der baut so schnell ab. Ich habe sogar das Gefühl, das Sozialleben wird davon beeinflusst. Man wird auch dümmer. Man wird dümmer, wenn man sowas macht.
Was heißt das jetzt in der Praxis? Also du hast auf deiner digitalen Bandmaschine, also in deinem Logic-Programm, ganz viele Spuren gestapelt.
Ja, genau.
Von dem Projekt. Und jetzt müssen diese Spuren einzeln an den Mischer.
Je nachdem.
Damit der die nochmal neu zusammensetzen kann.
Ja, genau. Oder du sagst, bei manchen ist mir aber, wenn du jetzt zum Beispiel eine Gitarre mit 2 Mikros aufgenommen hast oder ein Klavier mit 3 Mikros und du da halt sagst so, ja, nee, aber da klingt der Stem schon so mega krass. Dann kannst du natürlich auch so rausrechnen.
Dann rechnest du die 3 Mikros für die Gitarre zum Beispiel zusammen.
Und dann ist die Frage, schließt du die Plugins mit ein, die du drauf hast? Vielleicht hast du ja noch einen kleinen EQ drauf oder noch ein bisschen Hall drauf. Oder lässt du das den Mischer nachbauen? Beziehungsweise wie viel Vertrauen hast du eigentlich in den, dass der versteht, was du da eigentlich willst? Oder musst du dir selber auch eingestehen, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, der kriegt das schon hin, denn der hat die Expertise. Das sind so die Fragen, mit denen du dich auseinandersetzen musst.
Also, ich würde denken, wenn du dir so ganz sicher bist, wie das klingen soll, Das wäre das eine Extrem. Dann misch es selber. Wenn du sagst, oh nee, ich will diese Entscheidung nicht treffen, ich will das lieber jemand anders machen lassen, dann umgehe alle Plugins, alle Bearbeitungen, die du schon auf die Spur gemacht hast und lass das jemand von null.
Genau, aber es gibt Mischer, die wollen das gar nicht. Also die verlangen dir ein gewisses Mindestmaß an Entscheidungen auch ab. Es gibt viele Mischer, die wollen gar nicht alles von Scratch auf aufbauen. So, was auch in der Kommunikation nicht so schlecht ist, weil du dich dann natürlich ernst genommen fühlst. Dann sagen sie dir, es klingt doch schon geil. So.
Ja.
Und es gibt einen anderen Typ von Mischer, der dir halt quasi das Gegenteil sagt. Mhm. Das geht dann natürlich ein bisschen mehr auf dein Ego, aber du hast natürlich weniger Stress.
Ja. Also es ist interessant, dass diese Ego-Komponente noch reinspielt. Ich würde eigentlich sagen, so einen Mittelweg oder was man sich überlegen muss. Du hast ja sehr, sehr viel mehr Zeit mit diesen Songs und diesen Projekten und auch dem Sounddesign verbracht als derjenige, der das jetzt mischt.
Ja.
Das heißt, es ist durchaus legitim zu sagen, du hast bestimmte Entscheidungen getroffen.
Mhm.
Und es ist auch die Frage, ist dein Mischer überhaupt bereit, quasi diese Zeit und Sorgfalt zu investieren, die du schon investiert hast?
Aha.
Ich glaube nämlich nicht.
Es gibt unterschiedliche Typen. Ich kenne unterschiedliche Typen von Mischer. So, manche wollen genau das.
Ja.
Aber es gibt auch sehr viele, die sagen ja, nee, ich nehme dein Ergebnis, möchte von da, wo du quasi aufgehört hast, weitermachen und es noch verbessern.
Ja. Und ich glaube, dass es Zeiten gab, wo Sounddesign noch nicht so wichtig war für Musik.
Ja.
Und ich glaube, dass heutzutage der Aspekt Sounddesign so stark in Arrangement und Komposition drin steckt. Also auch jetzt einen Keyboard-Sound drehen ist ja schon Sounddesign. Dein Synthesizer-Sound.
Ja.
Da würdest du ja nie sagen, ich schicke dir das MIDI, mach du mal mit deinem Synthesizer.
Nee, das ist nicht.
Siehst du. Genau. Ja. Und wenn du deinen Gitarrensound einstellst am Amp, hast du ja auch schon eine Soundentscheidung getroffen.
Genau. Ja, genau.
Und wenn du dein Klavier gefilzt hast, hast du auch schon eine Soundentscheidung getroffen. Wenn du jetzt sagst, ich komprimiere das noch, ich verzerre das möglicherweise oder so, oder mach da einen Chorus drauf, dann ist das jetzt auch nicht so viel anders.
Da gibt es ja den Unterschied digital oder analog. Also ich nehme mein Klavier jetzt, jedes Mikro läuft durch einen Vorverstärker und einen Kompressor.
Ja. Ja.
Da lässt sich dann ja gar nichts mehr machen, weil dann geht es erst auf den Rechner. Aber dann kannst du ja immer noch digital halt vielleicht nochmal komprimieren oder nochmal parallel, entweder Reverb oder Kompression oder ein bisschen EQen und so. Das sind ja digitale Entscheidungen, die du triffst und die sind auch immer wieder anfechtbar.
Ja, die sind anfechtbar. Ich würde halt so ein bisschen sagen, womit man aufpassen sollte, sind sowas wie Gruppenbearbeitung. Also ein ganzes Schlagzeug dann noch fett durch die Parallelkompression und Zerrungen jagen und sowas. Das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich sagen würde, ach, das würde ich vielleicht lieber einen Mischer machen lassen.
Ja.
Also jetzt eine ganze Gruppe bearbeiten. Vielleicht auch sowas wie Panning, also im Stereopanorama verteilen.
Mhm.
Weil
schließe ich auch das, mit ein, ja.
Genau, weil manchmal ist ja auch irgendwie so einen komischen Fetisch gibt, den ich auch so ein bisschen habe. Es ist irgendwie nicht so links, rechts so viel, sondern ich denke eigentlich immer eher in breit und eng. Also Signale, die in der Mitte sind und Signale, die breiter sind.
Ja.
Macht man oft Double-Tracking, Gitarren links, rechts und sowas. Und wenn man das da übertreibt, kann es manchmal sein, und da bin ich selber manchmal erstaunt, dass ein kompetenter Mischer manchmal in der Lage ist, zum Beispiel durch ein ausgebufftes Stereopanorama, was vielleicht gar nicht so die Breite hat, die ich irgendwie vorgesehen habe, nochmal ordentlich was rausholen kann. Da wäre ich vorsichtig. Panning, Gruppenbearbeitung und tatsächlich Hall-Effekte.
Ja, Mischer sind sehr empfindlich, gerade mit digitalen Reverbs, an die sie nicht gewohnt sind.
Ja.
Auf die sollte man eigentlich verzichten.
Ja.
Das gilt vor allem für Hauptinstrumente. Ich hatte jetzt eine Produktion gemacht, die sich auf Stimme, Klavier und Gitarre natürlich sehr konzentriert. Wenn du halt irgendwie Keyboards oder Synthes hast, so, wo du halt im Profit irgendwie was aufgenommen hast und vielleicht nochmal einen Effekt draufgelegt hast, dann ist das nicht so wichtig. Da kann auch mal dann der Hall draufbleiben oder so. Aber so generell bei den Hauptelementen, genau, sollte man das wohl eher dem Mischer überlassen. Es tut manchmal ein bisschen weh, weil du natürlich dann schon da länger dran rumgeschoben hast und dachtest, aber der ist doch ein geiler Hall hier. Der ist doch
geil. Ja, aber ich glaube, da sollte man gar nicht so eitel sein. Man kann ja zur Not, heute ist ja auch heutzutage nicht so, dass du irgendwie ein Hallgerät hast, was keiner hat, sondern das wird sich dann auch schon finden lassen, wenn dir der Hall partout nicht gefällt. Aber tatsächlich so Hals, gerade irgendwie was nicht ein Spring Reverb von der Gitarre ist oder was ist ich, so einen Effekthall auf einem Synthesizer,
Ja.
Also alles, was so natürliche Elemente sind und eine Räumlichkeit erzeugt, sowas kann dann schon auch stark zur Lasten einer schönen Tiefenstaffelung gehen, also so einer Räumlichkeit im Mix später, wo man wirklich das Gefühl hat, die Sachen sind schön positioniert.
Und hintereinander angeordnet und sowas.
Ne? Ja. Ja, genau. Also Gruppenbearbeitung, Hallräume, Panning. Da wäre ich vorsichtig und auch nicht immer alles Stereo. Ja. Weil breit machen, ob jetzt mit einem Chorus, einem Stereo-Vibrato, einem Haas-Effekt, was gäbe es noch für Möglichkeiten, einem Doppler oder sowas. Das sind alles Sachen, die sind im Mix schnell hergestellt.
Ja. Also, pass auf, was ich jetzt für eine Abmachung habe mit dem Mischer, der das mischt, der sehr gut ist, der hat mein letztes, also mein anstehendes Album, was im August rauskommt, auch gemischt. Und ich will ja immer alles richtig machen und so gut machen wie möglich und so. Und ich will es allen recht machen. Deswegen habe ich mich jetzt darauf eingelassen, jedes Element rauszurechnen und zwar in der Warped-Version, also der Stem, so wie ich ihn halt produziert habe. Und dann immer noch einen Ordner zu machen mit den Clean Tracks. In der Warped-Version wird aber auch immer noch dargestellt mit Screenshots, was ich da genau gemacht habe.
Ja.
So, und er hat jetzt sozusagen die Möglichkeit, jedes Element zu nehmen, wie er lustig ist. Also, er kann, wenn ihm der Stem gefällt, den nehmen, kann sich daran orientieren und wenn es ihm nicht gefällt, kann er es auch neu aufziehen und kann sich direkt an meiner Produktionsweise auch orientieren durch die Screenshots. Und natürlich gibt es von allem den Referenzmix. So.
Ja.
Das ist halt ein sehr genaues Aufschlüsseln jetzt der ganzen Elemente und er hat jetzt sozusagen die Möglichkeit, von allen Seiten drauf zuzugreifen. Es ist nur so eine scheiß Arbeit. Es ist so eine Friemelarbeit, diese Ordner herzustellen, richtig zu beschriften, Unterordner, ne, mit den Warped und Single Tracks und dann die Screenshots, so dass man alle Plugins sieht, am besten auf einem Screenshot, zwei sind schon wieder voll nervig und unübersichtlich. Dann das Panning muss darauf dargestellt werden, da sozusagen den richtigen Ausschnitt zu finden. Ich weiß nicht, machst du sowas gerne? Erfüllt dich sowas? Mich überhaupt nicht. Ich finde es einfach, es ist Büroarbeit.
Ich finde es auch, wie du es beschreibst, ist es mir auch ein bisschen zu fummelig. Ja. Ich finde es auch ein bisschen zu doppelt und dreifach. Also quasi die Tracks einmal bearbeitet, unbearbeitet, Referenzmix. Ja, also ich würde es mir auch ein bisschen leichter machen. 3-4 Stems oder ein Referenzmix und dann die trockenen oder trockeneren Tracks raus. Aber hast du denn alle, machst du alle Plugins aus?
Bei den Single-Tracks ja.
Ja,
und alles. Bei den,
also
bei
auch Stems jeden IQ.
Ja, ja, da gibt es einfach das, was das Mikro hergibt.
Okay.
Es sei denn, ist es halt bei einem, wie gesagt, ne, bei einem Synthi irgendwie noch einen Effekt drauf, der jetzt irgendwie stilprägend ist dafür.
Okay.
Ja, ja. Aber nö, sonst ist es halt so, wie es aufgenommen ist.
Ja.
Und dann halt durch die Screenshots nachvollziehbar, was ich gemacht habe.
Das ist auch eine Fummelei, ja.
Es ist wirklich Horror. Aber dadurch, genau, du hast dadurch natürlich die Sicherheit, er hat zumindest alle Informationen.
Er hat alle Informationen, ja. Aber ich meine, für sowas sind ja auch Feedbackrunden da. Könntest du ihn doch erstmal mischen lassen und dann hörst du mal rein und sagst doch, oh nee, hör doch nochmal in meinen Referenz. Also das nur zum Arbeitsaufwand, aber wir reden ja vielleicht auch mal allgemein über Fummelarbeiten. Ungeliebte Fummelarbeiten.
Ungeliebte Fummelarbeiten. Und da könnten natürlich auch, wir hatten anfänglich über Social Media geredet, das gehört, das gehört ja auch dazu. Wenn du irgendwie als professioneller Podcaster, wie wir es ja nun mal sind, dann irgendwie doch ewig damit beschäftigt bist, da das perfekte Reel rauszuschneiden oder so. Und das gleiche gilt für die Vermarktung von Musik und so. Auch wenn Leute dich unterstützen, du bist ja trotzdem verantwortlich für den Content. Also und irgendwie musst du ja trotzdem überlegen, wann lasse ich mal irgendwie eine Kamera mitlaufen oder mach mal ein Foto oder so. Und genau, wenn du dann in die Apps gehst und dann bearbeitest und so, ist es so ein unglaublicher Zeitfresser. Und wenn du es dann gemacht hast, stellt sich überhaupt nicht so ein Gefühl bei mir ein von, oh, das ist ein geiles Tagewerk. Sondern es ist eher so, scheiße, ich habe nichts Geiles gemacht.
Also ich kann dem eine gewisse Freude abgewinnen, so ganz klare, stumpfe Aufgaben zu machen. Ja. Ich sag mal, ich glaube, das Stumpfeste, was ich mal gemacht habe, wofür man aber irgendwie auch entweder Musiker sein muss oder zumindest versiert mit digitaler Aufnahmetechnik oder digitaler Bearbeitung, ich habe mal ein Hörbuch geschnitten.
Ja.
In Corona.
Ja.
Das Hörbuch war dann 10 Stunden lang.
Gott.
Ich hatte Rohmaterial 15 Stunden. Dann hast du so ein Skript, wo auch also beim Aufnahmen schon markiert wird, wo wurde nochmal angesetzt, wo wurde abgebrochen. Und dann sitzt du da und schneidest Speichelsounds raus, Verhaspler, Huster, Mundgeräusche, relativ viel Kram. Und das läuft dann über Stunden, Tage.
Und es hat dir Spaß gemacht?
Es hat mir insofern Spaß gemacht, weil es so eine, oder was heißt Spaß gemacht, ich fand es nicht schlimm, weil es so eine ganz klare, ich bekomme Geld für die Stunden, die ich arbeite.
Ja, so funktioniert der Arbeitsmarkt ja generell oft so, ne? Also ich meine, wir sind ja privilegiert, dass wir irgendwie damit zurande kommen, irgendwie hin und wieder Dinge zu machen, weil wir auf irgendwas raufhauen oder in irgendwas reingreifen und so. Und dass man da, es ist natürlich auch eine sehr privilegierte Perspektive, aber genau, viele Leute machen natürlich auch nichts anderes, als irgendwie vorm Rechner zu sitzen und irgendwas zu sortieren.
Ich verstehe das Befreiende daran zu sagen, ich mache jetzt ein paar Stunden das, dann habe ich meine Stunden abgeleistet, die stelle ich nachher in Rechnung und dann mache ich was anderes. Es ist jetzt so ein bisschen so, wenn ich jetzt mich fragen würde, möchtest du gern professioneller Hörbuchschneider sein, der 40 Stunden die Woche Hörbücher schneidet?
Ja.
Da würde ich vielleicht denken, oh, weiß nicht, ob das jetzt mein Traumberuf ist.
Ja.
Aber ich finde das erstmal okay. Interessanterweise, wenn du das mit dem Exportieren sagst, wo ich ein bisschen zappelig wurde, war, als es dann nämlich auf das Finalisieren losging, dann schnallte ich plötzlich, ah fuck, ich muss jetzt hier nochmal diverse verschiedene Formatierungen rausbouncen und konvertieren für verschiedene Hörbuchanbieter. Keine Ahnung, Audible hat ein anderes Format als CD und sowas, weißt du?
Ja.
Das wird auf CD gepresst. Und da merkte ich, da stieg nämlich so eine Nervosität in mir auf. Solange diese Aufgabe klar abgesteckt war, ich bin da in meinem Sequencer und schneide.
Ja.
Und macht dann die Audiobearbeitung, ging es noch. Und als es vom Handwerklichen ins Administrative kippte, nämlich zum Beispiel Files richtig benennen, in richtige Ordner packen, da muss man dann auch eine gewisse Affinität zu haben, weil das ist so ein bisschen wie Ordnung halten.
Ja, da wird es so offiziell, genau, jetzt bei der Serie habe ich noch nie abgegeben, ein FAA-File. So, das erste Mal, dass mir das abverlangt wurde. Ich glaube, das ist das File, was dann irgendwie direkt geöffnet werden kann in Pro Tools.
Ja.
Und dass dann die Folge mit den angeordneten Stems direkt darunter direkt abrufbar sind. In einer Session. So.
Ah ja, okay.
Ja. Aber genau, es gibt dann immer so extra Wünsche von den jeweiligen Produktionen oder so, die das dann irgendwie so haben wollen. Innerhalb dieser Produktion für die Serie gibt es andere Leute, die wollen nur Stereos haben, um damit schon mal rumzuprobieren. Dann musst du die Stems nochmal extra rausrechnen, also die einzelnen Elemente. Und du bist am Ende die ganze Zeit damit beschäftigt, auf Apfel B oder Apfel E zu drücken.
Ja.
Und irgendwie so, ey, sag mal, für was werde ich jetzt eigentlich bezahlt? Also ich bin doch Komponist. Also mit Credits steht doch Komponist, oder nicht?
Ja. Ich meine, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Wärst du Hans Zimmer, hättest du natürlich einen Assistenten.
Ja, genau.
Aber es sind relativ wenig Leute Hans Zimmer. Das heißt, das ist auch tatsächlich durch diese Digitaltechnik und ich glaube auch, dass es nicht mehr so viele Zuarbeiterjobs gibt und viele Leute vieles selber machen, leben wir jetzt mittlerweile in so einer Welt, wo jeder so ein bisschen alles ist.
Ja.
Also das ist grundsätzlich, glaube ich, so, zumindest bei uns in diesem Großraum Musik. Ich kann das für mich wirklich so ein bisschen trennen. Es gibt so diese Kreativarbeit, die macht von super Spaß bis hin zu, hat aber auch den meisten Druck.
Ja.
Weil du weißt ja, du musst liefern und da kommen die größten Zweifel auf. Du kannst dich zwar auf dein Handwerk irgendwie verlassen, aber da ist die Gefahr zu scheitern am größten.
Ja.
Weil wenn es dann vom Kunden, sage ich mal, jetzt irgendwie den du produziert hast oder von der Serie, die Leute, wenn die sagen, das gefällt uns überhaupt nicht, dann kann man da auch nicht mal eben am IQ drehen und es dann plötzlich gefällt es denen. Ne?
Nee, da hast du Pech.
Dann gibt es diese Komponente handwerklicher Arbeit. So produzieren ist für mich auch hohe Komponente Handwerk. Weil irgendwas zum Klingen bringen, natürlich ist es irgendwie kreativ, aber jetzt Resonanzen ziehen aus dem Klavier und irgendwie einen Hall richtig einstellen und was weiß ich, eine Lautstärke-Automation ziehen, ist auch irgendwie Handwerk.
Richtig, aber jetzt ist halt die Frage, der Begriff des Produzenten ist ja auch sehr schwammig, was es angeht.
Ja, genau.
Rick Rubin liegt auf dem Sofa und sagt irgendwas. So.
Genau.
Und schreibt dann später,
schickt
mal Yogi-Tee und macht nochmal Meditation und schreibt später ein Buch darüber, dass alle nicht so kommerziell sein müssen.
Ja.
Und hat damit wirklich wahnsinnig viel Geld verdient. Und so können wir ja den Produktionsberuf gar nicht mehr verstehen.
Nein, das ist ja
unmöglich. Aber ich kenne auch einen, der ein Klavieralbum produziert hat und einfach nach Portugal gerufen wurde in ein Studio und da halt beratend zur Seite stehen sollte.
Ja.
Und diesen ganzen Friemelkram, ne, die Aufnahme, aber auch das Digitale und das Exportieren und so, das musste er alles nicht machen. Der musste einfach nur dahin fahren, hat dann mit seinem Namen gerade gestanden, hat ein paar Tipps gegeben, was die Stücke anging und so und alles andere haben andere gemacht. Das ist natürlich herrlich, aber es ist eine etwas gestrige Vorstellung des Produzentenberufs.
Ja, ja, das hat sich auch total gewandelt, weil als ich so anfing, Musik zu machen und so das erste Mal so aufgenommen wurde oder bei Produktion mitmachte, da waren dann Leute, die waren 10, 20 Jahre älter als ich, also was ist 70er, 60er Jahrgänge.
Die hatten noch einen Pro Tools Operator und sowas.
Ja, also die erste Produktion, die ich jemals gemacht habe, da war ich glaube ich so 17 oder so, da gab es noch eine Bandmaschine.
Ah, siehst du wohl.
Genau, und dann gab es mal auch so eine Zeit, wo ich auch vermehrt so Session-Musiker war und auf irgendwelchen Pop-Produktionen gespielt habe, also ins Studio berufen wurde. Und das waren dann auch teilweise so, bei den größeren Zusammenhängen gab es dann immer Assistenten.
Ja.
Es gab einen Produzenten und den Assi. Und ich glaube auch die Spuren rausgebounced für einen Mix am Ende. Ich weiß es nicht genau, aber viel von dieser Arbeit hat ein Assistent gemacht. So, und jetzt ist aber so, spätestens in unserer Generation sind ja die meisten Produzenten sogenannte Bedroom Producer.
Ja.
Also wir haben ja heute selten ganze Studios, sondern Leute haben ihre kleinen Projektstudios und machen eigentlich auch alles selber.
Ja, ja.
Und mieten sich dann eher mal irgendwo ein, um die Drums aufzunehmen oder sowas.
Ja.
Hat auch mit der sogenannten Demokratisierung der Produktionsmittel zu tun. Ne? Das heißt, also das, was ich an Technik hier in diesem Computer, in den ich gerade reinspreche, das hätte früher hunderttausende Euros gekostet im Studio.
Ja, klar, das ist natürlich auch ein großes Glück, dass wir auf diese Art und Weise sehr frei, unabhängig produzieren können.
Ja.
Aber genau, es heißt schon auch, dass du wirklich so viele Aufgaben mit übernehmen musst.
Ja.
Vor allem, wenn du es allen recht machen möchtest, die
absolut
halt quasi auch mit an der Produktion ja arbeiten müssen. Also.
Ja, ja, und da wollte ich nochmal rein, also ich würde auch nochmal betonen, so das Produzieren, also so wie wir das jetzt machen im Bedroom-Producer-Zeitalter, auch irgendwie handwerklich für mich, wo der Nervkram losgeht, ist im Administrativen.
Ja.
So, und da würde ich dieses Exportieren und Files benennen und ist das im richtigen Ordner und so. Da wird's dann garstig.
Ja, ich gehe zum Beispiel jeden Montag nochmal, also gestern hast du ja auf unsere Folge hochgeladen, da gehe ich immer nochmal rein, um zu gucken, ob du auch Alamba Klamra Jazz richtig geschrieben hast.
Und habe ich?
Der Hashtag richtig, nee, das Klamra war klein.
Ach Mensch, das ist so. Gut, aber bin bei dir haben wir es natürlich auch mit einem ausgewachsenen Kontrollfreak zu tun. Ja.
Das stimmt natürlich. Genau, aber das Benennen von Files, man könnte ja auch sagen, ist egal, die sind ja nicht doof, die Leute.
Ja,
die kommen schon damit klar. Aber andererseits, du machst natürlich einen besseren Eindruck, wenn so ein Mischer halt quasi dann deine Files in das Programm reinlädt.
Ja.
Weil wenn die Files da reingeladen werden, die Spuren werden automatisch schon nach denen benannt. Und wenn da dann einfach nur das Datum steht, dann hat der natürlich mehr Ärger und du willst natürlich nicht, dass der Ärger hat. Du willst ja wieder mit ihm arbeiten. Du willst nicht, dass der schlecht über dich redet oder sowas.
Ja. Files benennen und Ordnung in diesen ganzen Dateien ist wirklich ultra wichtig.
Ja.
Ich mache da sicherlich auch manchmal Fehler oder schicke Leuten irgendwie komische Sachen. Aber ehrlich gesagt, wir haben ja auch ein System. Wir haben gemeinsam einen Dropbox-Ordner. Gibt es einen Ordner nach Folgen benannt Einzelspuren und einen Ordner fertige Folgen.
Ja.
Und das ist essentiell, damit diese Podcast-Produktion entspannt bleibt. Weil wenn wir jetzt irgendwelche WeTransfer-Links schicken würden oder sowas mit obskuren, schlechten, falschen Benennungen, das wäre ein absolutes Chaos.
Ja.
Also ich habe letzten, ich sag nicht wer, ich sag nicht wann, ich sag nicht wie, sagen wir auch im Rahmen einer Live-Produktion, wo es darum ging, Einspieler zu bearbeiten, die ich produzierte, da habe ich tatsächlich einen fulminanten Tobsuchtsanfall dieser Person gegenüber bekommen. Ich bin ja so ein richtig sympathisches Kerlchen, aber da platzte mir wirklich der Kragen, weil ich da immer Files bekam, teilweise über E-Mail, ohne Dateibenennung, da stand da drin, Tuba 2, nochmal, nicht für welches Stück. Dann bekommt man auch teilweise Files über den WhatsApp-Messenger und so. Und dann, also wo quasi in der Kommunikation jedes Ordnungsprinzip ignoriert wurde, sodass ich eigentlich auch falsche BPM-Angaben, falsche Tempo-Angaben, sodass ich quasi damit konfrontiert war, dass ich eigentlich erstmal ein kleines Rätsel lösen musste bei jeder File, die ich bekommen habe, wo die hingehört. Sowas erschwert die Arbeit massiv. Bei aller Spießigkeit, die das jetzt vielleicht hat, das halte ich für ganz wichtig, da Ordnung zu halten.
Ja.
Und es fällt einem schwer. Mir fällt es auch schwer. Ich finde es auch stressig. Aber das erleichtert wirklich allen das Leben.
Ja, so ist es. Genau, man hat ja immer so ein bisschen diesen Druck, ne? Wenn man steht irgendwie gerade für eine Produktion oder so und man möchte ja, dass alle anderen glücklich sind, die halt quasi dann mit dir zusammenarbeiten. Und mir geht es immer darum, dass man irgendwie auch, man muss ja so einem Bild entsprechen eigentlich. Ich will nicht als Messi dastehen. Das muss ordentlich sein. Das muss so professionell und ordentlich wie möglich sein, damit niemand sagt so, oh, da war das aber was schiefgelaufen oder so.
Ja, ich meine, da muss man ja auch mal ehrlich sagen, also das ist ja wie in der Hamburger Schule, in der Musikszene, es ist ja überall, dass ist ja auch ganz schnell immer heiß. Oh, der Lambert, ein Chaos. Ja, ja. Oh, mit dem nie wieder. Also wie viele, oh, mit dem wieder und so. Ja. Was war denn da los?
Und ja, die Musikerszene, das ist gnadenlos. Was das
ja. Und da gibt es auch meistens kein direktes Feedback. Ey, ich brauche das von dir anders, sondern heißt es nachher, oh, Roll Eyes, was war denn das letztes Lambert-Album? Nur Chaos, die Stems. Völlig durcheinander.
Genau. Heißt es natürlich nicht, aber bei anderen Neoklassik-Pianisten natürlich.
Genau.
Ich nenne jetzt bei allen anderen.
Ja, nee, und genau, das ist gar gut gäbe. Und da, ja, aber das ist ja auch nochmal so ein Aspekt hier mit den Produzenten früher und heute oder Produktion machen heute und früher, dadurch, dass das technisch heute alles so einfach geworden ist und so zugänglich, heißt das aber auch für uns Musiker, wir müssen, ja, ich weiß nicht, müssen wir, aber irgendwie sind viele von uns jetzt in der Situation, dass wir so ein ganz breites Skillset haben müssen.
Ja.
Alles so ein bisschen.
Ja. Und dann soll man es noch möglichst geil mit Social Media auskennen und den Algorithmen, die sich wöchentlich ändern und
einen guten Eindruck
machen. Und am besten die ganzen Prozesse, das ist immer eine gute Idee von Leuten, immer die ganzen Prozesse, mit denen du dich täglich auseinandersetzen musst, über die wir jetzt eine Stunde lang geredet haben, am besten noch mitfilmen. Dann kann man da ein schönes Reel draus machen, so einen Zeitraffer und so. Das sollte alle auch noch machen. Also Leute, die jetzt den Musikerberuf wählen, ich weiß gar nicht, ob die darauf vorbereitet sind, was das eigentlich genau bedeutet. Denn es gibt Tage, die vergehen, wo ich mit Krams beschäftigt bin, die eigentlich nichts mit Musik machen zu tun haben. Also im Entferntesten so. Aber trotzdem wahnsinnig wichtig.
Ja. Naja, ich weiß nicht, ich liebe auch irgendwie die Vielfältigkeit. Also es ist auch was mich sehr erfüllt, dass man so auch merkt, ich bin nicht beschränkt auf E-Bass spielen, sondern ich kann auch so verschiedene Tätigkeiten drumrum machen.
Ja, weißt
aber es hat auch seine Tücken.
Es hat seine Tücken und weißt du nämlich welche? Und vorhin sprach ich von diesem kreativen Muskel, der wird eingeschränkt. Also der wird deformiert dadurch, wenn du zu viel sowas machst. Weil du kannst ja natürlich erstmal sagen, ja klar, hat ja auch was mit meiner Marke zu tun, die ich jetzt verkaufe und das ist ja irgendwie trotzdem auch wichtig, vor allem Social Media und auch oder jetzt hier so als Produzent gut dazustehen und so. Mhm. Aber was man dann nicht mitberechnet ist, dass dieser Kreativmuskel, der die Grundlage von allem ist, auch einer ist, der vor allem, wenn es jetzt irgendwie in älteren Jahrgängen geht für uns, einfach weiter trainiert werden muss. Und ich habe das Gefühl, dass das berechnet man manchmal nicht so richtig mit. Also wenn du eine Woche lang vor Logic gesessen hast und Apfel E und Apfel B gedrückt hast, dann wird es dir in der Woche drauf viel, viel schwerer fallen, irgendwie kreativ zu sein, irgendwie was Geiles zu machen, als wenn du das in der Woche zuvor auch hin und wieder ein bisschen noch geübt hast. Also deinen Kopf in der Hinsicht auch in Bewegung zu halten. Ja, das sind so Dinge, die muss ich mir auch immer wieder sagen und es kommt trotzdem immer wieder vor. Jetzt gerade in so einer Phase, wo es halt so viel darum geht, dass ich echt das Gefühl habe, ich werde teilweise so doof. Also mein Kopf schaltet sich eigentlich aus. Und also werde auch schlechter im sozialen Umgang. Ich verabrede mich weniger, ich gehe weniger auf Jazzkonzerte und so, weil man so abstumpft.
Ja, das ist so eine melancholische Nostalgie nach so einer Zeit, wo man einfach nur mit seinem Instrument in Club gegangen ist und oder in Proberaum und mehr war dann nicht, ne?
Ja, vielleicht alles angeschrieben oder was
weiß ich. Ja, genau.
Aber,
oder was genau. Probe war Donnerstagabend. Wenn was ganz Wichtiges war, dann war das vielleicht auf dem Anrufbeantworter.
Ja.
Also ich will jetzt auch nicht, dass das allzu lamoyant klingt, aber es ist schon interessant, wenn ich mir überlege, was ich so die letzten 3-4 Tage gemacht habe, ist, ich saß sehr lange im Auto zu einem Konzert, einem unter meinem Bettkonzert in Reutling. Ich habe Noten korrigiert und verschickt und darüber kommuniziert. Ich habe mit mehreren oder respektive mit einem Booker lange telefoniert, mit einer Regisseurin, mit der ich arbeite. Ich habe MP3s verschickt, Noten verschickt. Ich mache einen Podcast, also irgendwie vor allen Dingen kommuniziert, Dateien verwaltet. Aber eigentlich Musik habe ich gemacht beim Soundcheck und auf der Bühne.
Ja, also ein sehr geringer Teil von den Aufgaben, die du sonst so erledigt hast.
Ja, das will ich damit sagen. Genau, weißt du, was ich meine? Also ja, das ist ja genau das. Also das ganze Gefummel ist irgendwie auch okay, gehört aber irgendwie auch dazu und das ist auch was man ernst nehmen und einplanen muss. Oder nicht?
Ja, also ich habe jetzt keinen guten Tipp. So richtig drumherum kommt man ja um all diese Dinge nicht. Also du wirst ja jetzt nicht zum Konzert fahren können.
Nein.
Ja, so, aber so ein Zeitmanagement, also
das ist der Tipp,
da kann man glaube ich schon Dinge verbessern. Und irgendwie, also ein ganz großes Problem sehe ich schon auch an der Tatsache, dass wir ja eigentlich uns vorgaukeln können mit dem Handy. Das ist schnell genommen und das ist ja auch irgendwie Arbeit. So, wenn wir jetzt in Social Media irgendwie was machen.
Ja, erzähl doch mal da noch ein bisschen was drüber, genau, was das eigentlich so bedeutet, weil da bin, halte ich mich ja recht raus.
Ja, aber den Impuls, mal aufs Handy zu gehen und da irgendwie zu kommunizieren drüber, den kennst du ja schon auch.
Den kenne ich auch. Ich habe auch, bei Zeiten gibt es irgendwie Social-Media-Aufgaben, die ich übernehme, aber es ist relativ gering und du bist ja eigentlich fast jeden Tag irgendwie am Lambert posten, oder nicht? Also es ist ja einfach Teil, also weil es auch von einem Act erwartet wird 2024, dass der irgendwie seine Kanäle konstant bespielt.
Genau. Und es wird irgendwie auch erwartet, dass klar ist, dass du damit schon was zu tun hast, dass du das nicht komplett abgegeben hast. So. Ja. Das wird von den Usern sonst abgestraft. Ja, das ist ehrlich gesagt ein Problem in der Hinsicht, weil es halt kreative Arbeit eigentlich unterdrückt. Also, und das ist so widersprüchlich, weil das die Grundlage ja für all diesen Kram ist. So. Und am Ende muss man sich wahrscheinlich wirklich so einen Pensum oder einen Zeitplan erstellen für jeden Tag, wo du dir ganz klar sagst, nee, in der Zeit mache ich das, was ich mir halt kreativ vorgenommen habe, je nachdem, was man halt eben macht, ne? Produktion, Klavier üben, was weiß ich, Stück schreiben oder so. Ich erinnere Zeiten, da musste ich mir das nicht vornehmen, da war das Erste, was ich gemacht habe, weil es ganz klar war, das ist die Grundlage, das mache ich am liebsten. Und es ist auch irgendwie immer noch so, aber trotzdem ist dieser Ablenkungsfaktor auch so von all diesem anderen Kram, weil du ihn dir selber als Arbeit verkaufen kannst, irgendwie wahnsinnig hoch. Ja, ich weiß nicht. Also hin und wieder spiele ich wirklich mit dem Gedanken, mir einen Nokia-Knochen wieder zu kaufen. Aber das Problem ist schon mal, du nervst du alle Leute, weil du nicht mehr in den WhatsApp-Gruppen drin bist und so und irgendwie immer irgendwelche Informationen brauchst. Aber manchmal denke ich ja echt drüber nach. So. Also,
hatte ich auch gerade tatsächlich ein Gespräch drüber. Ich weiß auch nicht genau, ob es wirklich jetzt der Nokia-Knochen ist. Es geht aber vor allen Dingen, glaube ich, darum, immer mal wieder im Leben so eine Awareness, so ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass dieser ganze Digitalkram auch einfach wahnsinnig Zeit frisst und Fokus raubt und auch einem das Hirn verblödet, dieses permanente Starren auf Bildschirme und diese permanente Ablenkung.
Ja. Und es kommt ja immer nur noch mehr dazu. Es ist ja nicht so, dass irgendwas wegfällt. Also gut, MySpace sind wir losgeworden. So. Es kamen ja 5 weitere Plattformen dazu oder noch mehr. Also du kannst unendlich weitere Plattformen, wo dir gesagt wird, für die wäre das besonders gut, wenn du dich da aktiv zeigst und.
Ja.
Und das wird ja nie weniger. Also wenn wir Glück haben, wird TikTok verboten nächstes Jahr.
Ja.
So, dann sind wir das schon mal los. Ja. So, aber wenn das nicht so ist, dann haben wir es nur mal an der Backe.
Ja, ich meine, also auch digitale Kommunikation. Ne? Dass du immer bereitstehen musst, irgendeine Frage zu beantworten, auf irgendwas zu reagieren. Theoretisch wäre auch eine Welt vorstellbar, wo man, was weiß ich, 3-mal die Woche eine Stunde Bürozeit hat oder meinetwegen auch 3 Kommunikationszeit und dann alles abhandelt. Also bei mir bleiben Sachen liegen. In dem Moment, wo wir drüber reden, fällt mir glühend heiß an, dass ich teilweise Monate alte E-Mails nicht beantwortet habe, weil die irgendwie durchgerutscht sind und ich irgendwie nicht mir die Zeit genommen habe. Und dann rückt das nächste in die Queue. Ich meine, sowas ist Horror. Aber ich meine, ich glaube, das ist auch so mit dieser Kreativität und der Arbeit. Wie heißt das? Das Pareto-Prinzip? Kennst du das?
Ja, klar.
80%
reicht, ne?
Nee, beziehungsweise die letzten 20% brauchen 80% der Zeit und 20% sind eigentlich 80% des Ergebnisses. Das ist so interessant. Wir haben ja auch mal geredet über die Schwellenkomposition. Das hast du ja erfunden. Die Komposition, die man auf der Türschwelle macht.
Ja.
Also das Kreative an, was weiß ich jetzt, einer Produktion, an einem Song, sind wirklich 20% der Zeit. Das sind dann 80% des Ergebnisses. Und dann fummelst du noch 80% der Zeit daran rum, da irgendwas zu IQen oder doch nochmal irgendwas zu feilen am Arrangements und die Files rauszurechnen und sowas. Ne? Also und das gilt für alles. Kreative Zeit 20%. 80% der Zeit ist mal mit irgendeinem Gedödel zugange.
Ja, ja. Naja, das hängt ja auch damit zusammen, dass du halt die Möglichkeiten hast, ja zum Beispiel, wenn du Songs schreibst, sie gleich aufzunehmen. Also zum einen natürlich wunderbar, du hast gleich ein Ergebnis, das du vorzeigen kannst. Zum anderen entsteht das Problem, dass in diesem Bereich des Songwritings die zusätzliche Komponente des Produzierens mit einfließt.
Ja, klar. So,
das frisst auch wieder wahnsinnig viel Zeit, die dich eigentlich davon entfernt, das zu tun, was du eigentlich gerade vorhattest, nämlich den Song zu schreiben. Mhm. Und manchmal ist es natürlich auch hilfreich, du kommst ja auch auf andere Ideen, wenn du quasi beides miteinander verbindest. So. Mhm. Aber man neigt sowieso schon immer dazu, alles gleich immer mitzudenken. Und dadurch ist diese Gefahr, halt von diesen einzelnen Aspekten, einzelnen Parametern abgelenkt zu werden, auch ganz schön hoch. Und diese Fokussierung auf den Core des Songwritings in dem Fall, gerät ins Hintertreffen und alles dauert eigentlich länger.
Ja, klar.
Ja, also ich erinnere mich auch an Zeiten da, wo weil du das gerade eben meintest mit, es wäre auch eine Welt vorstellbar, in der man 3 Stunden die Woche Büro... Als ich studiert habe, haben uns das die Lehrer gesagt, es wäre schon gut, wenn ihr 2-mal die Woche eure E-Mails bearbeitet.
Ja, ja. Ach, krass.
Das war so der Swag Anfang der Nullerjahre. So.
Ja, ja.
Das sollte man schon jetzt mit E-Mail mal ein bisschen ernst nehmen. So.
Absolut. Ja, ja, klar. Ja. Ich meine, da kommen wir natürlich auch vom Hundertsten ins Tausendste, aber natürlich auch, was alles reinprasselt auf einen den ganzen Tag.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass teilweise frisst mir das wirklich mein Hirn weg.
Das macht wirklich dumm.
Das Interessante ist ja, das ist ja auch nicht nur unser Problem, sondern dass wir sind ja ein Selbsthilfe-Podcast. Das ist ja ein allgemeines Problem von Leuten, die Musik machen.
Das ist eigentlich.
Ja, das ist ein allgemeines Problem. Diese Ablenkungskomponente, unter der leiden wir ja alle, ob die jetzt Musik machen oder nicht. Also das Problem haben wir alle.
Genau. Aber durch natürlich diese Freiberuflichkeit und durch diese Verquickung von halt diesen vielen verschiedenen Tätigkeiten, die man übernehmen muss, hat es auf jeden Fall eine eigene Qualität. Ich will das auch gar nicht irgendwie hierarchisieren zu anderen Berufen, aber das ist doch schon erstaunlich, dass immer irgendwas ist und auch immer Kleinkram ist.
Immer Kleinkram, und du sollst natürlich auch alles bearbeiten. Jede noch so absurde Anfrage, die irgendwie bei Instagram oder Facebook oder was weiß ich irgendwie reinkommt, über wirkliche Fragen wie, wann fängt das Konzert heute an und so, lieber beantworten, weil sonst werden die vielleicht ja böse und kommen gar nicht oder so. Das ist ja echt so absurd. Durch diese Verfügbarkeit kannst du natürlich auch einen wahnsinnigen Service herstellen. Der bedeutet aber auch, erstens wieder, dass du dir wahnsinnig viel Zeit frisst. Auf der anderen Seite, man könnte ja auch sagen, ja, man könnte ja auch die Leute mal ein bisschen wieder dazu erziehen, anständig das Internet zu benutzen, weil solche Informationen wie, wo kriege ich denn das Album, sind irgendwie nicht unbedingt Infos, die den Künstler fragen musst, aber trotzdem wird also jedem Künstler gesagt, lieber antworten, nett und einem einen Link schicken und so. Ja,
das kann man wirklich machen. Sowas wird dir gesagt. Okay.
Ja, wird jedem gesagt. Lieber antworten und nett sein.
Ja.
Fanservice halt. So, klar.
Ja, es gibt ja heutzutage viel Kommunikation, die so läuft, wow, du musst unbedingt mal in die Pralinenabteilung im Alsterhaus gehen. Die Antwort, die dann kommt, ist, ja geil, schick mal Link. wo ich denke, okay, du kannst jetzt einfach Alsterhaus Hamburg googeln. Dann weißt du, nee, schick mal Link. Also, und bitte dasselbe nochmal. Schreib bitte nicht, auch wenn ihr auf der Gästeliste seid, guckt bitte einmal im Internet, wann fängt das Konzert an? Steht meistens auf der Seite vom Club, vielleicht auf der Seite von der Band. Wenn es da widersprüchliche Angaben gibt, voll okay, dann fragt nochmal nach bei der Band. Aber im Normalfall kann man das ergoogeln.
Ja, oder man kommt halt ein bisschen früher. Man kann ja auch ein bisschen da rumhängen. Ich war vorgestern beim Metal, mit Metal-Peter. Ja. Das war richtig geil. Also vor allem die dritte Band, die hieß The Runes of Beverast. Deutsche Band. Scheint eine Institution zu sein. Also der Sänger hatte vorher auch in einer anderen Band wohl schon gespielt, die wahnsinnig erfolgreich und groß gewesen ist und so. Ja, das spielten 3 Bands. Und ich, blauäugig, gehe natürlich zur ersten Band hin und denke mir, ich habe ja Geld bezahlt. Ich will die alle sehen, ist ja klar. Und Metal-Peter, mein Metal-Kurator, der kennt sich natürlich aus, kommt ein bisschen später und denkt so, ach nee, ich will den ganzen Schrott ja gar nicht sehen. Der wusste zum Beispiel nicht, wann die Hauptband spielt und war dann irgendwie enttäuscht darüber, dass er schon jetzt quasi sich den Schlunz noch reinziehen muss.
So.
Und ich wusste alles, ich bin ja ein erfahrener User des Internets, hat gecheckt und denke natürlich so, gehe ich natürlich früher hin, ich will ja alles mitnehmen, ich habe ja Geld bezahlt. Wayfarer hatte ich davor gesehen, eine amerikanische Band, die Black Metal und Country kombiniert haben.
Black Metal wie Wayfarer.
Wayfarer. Aber ich muss wirklich sagen, die deutsche Band The Runes of Beverest hat gewonnen. So, man sagt ja immer, eigentlich Amerikaner immer ein bisschen geiler, können alles ein bisschen besser und sind tighter und so. Stimmt nicht. Was Metal angeht, da sind die Deutschen ganz schön gut.
Deutschland,
da reden laut.
Metalland.
Deutschland, reines Metalland.
Nicht ohne Grund ist hier das Wacken.
Ja. Ich habe die Band jetzt nicht angeschrieben und gefragt, wann sie anfängt, sondern kann man einfach nachsehen. Und wenn es widersprüchliche Angaben gibt, das kommt vor tatsächlich, dass der Club was anderes schreibt als das Ticket zum Beispiel. Meistens unterscheidet es sich um eine halbe Stunde. Und muss man deswegen wirklich, also weil diese ganzen E-Mails, die da deswegen dann zustande kommen und beim Künstler landen, das ist wirklich viel, viel Bearbeitungszeit, die dabei drauf geht. Man kann sich überlegen, ob man nicht einfach den früheren Zeitpunkt nimmt, um sicher zu gehen und dann noch ein Bier trinkt zum Beispiel, sich ein bisschen unterhält mit Freunden, die Atmosphäre aufsaugt und so. Finde ich ja gut. Immer dieses kurz vor knapp kommen mag ich eh nicht.
Und auch der Kapitalismus hier unter uns, der kann nur funktionieren, wenn wir alle ordentlich Geld ausgeben.
Ja, das muss, genau.
Das, muss ordentlich das Geld ist dann ja auch nicht weg. Das ist dann einfach nur woanders.
Ja.
Und so kurbelt man die Wirtschaft an. Also auch mal ein bisschen die Gastro. So ein schönes Bier für 6 Euro, das,
das schmeckt.
Ist doch mehr als angebracht, finde ich auch. So,
Und wie geht's weiter auf Social Media? Gibt's da neuen Content bald? Educational Content von dir?
Ich habe dir ja gesagt, so ein kleines Tutorial machen. Wir müssen auf Video umsteigen. Da werden natürlich unsere Dropbox natürlich nochmal hart bearbeitet, weil dann, wenn das ganze Videomaterial da auch noch hochgeladen werden muss. Ich habe das auch noch nicht ganz verstanden, wie das dann mit dem Schnitt funktioniert, weil die Videos müssten ja quasi, das würde jetzt zum Beispiel nicht funktionieren, wenn wir einfach mit dem Handy mitfilmen. Bei Logic kann man nicht zwei Filme reinladen. Ich glaube, es läuft dann über Final Cut und so. Dann muss ich wieder ein neues Programm lernen. Habe ich keinen Bock, ehrlich gesagt.
Nö. Mach ich nicht. Ich finde, du könntest lieber mal ein kleines Video machen. Was ist denn geworden aus deinem Du spielst mit einer Hand gelangweilt mit Aktion geworden?
Ah, ja. Ja, habe ich schleifen lassen.
Ja. Also ich finde ja sehr gut. Das heißt, so ein Instagram-Account, der heißt Piano String Theory.
Ja?
Kennst du das? Das ist so ein junger Herr am Klavier, der reharmonisiert so alle möglichen Videos. Katzenvideos, heulende Kinder.
Ja. Hab ich schon mal gesehen.
Ist gut. Ja, und auch sehr gerne, es gibt so einen Comedian, der heißt Brian Jordan Alvarez.
Mhm.
Und der hat so einen Charakter, so einen Latino-Charakter mit so einem Filter auf dem Gesicht, der immer lustige Lieder singt.
Ja.
Darüber, dass er in Wirklichkeit nur 5'7" ist und nicht 5'9", wie seine Freundin das denkt. Und dann wird das immer so ganz schön reharmonisiert.
Sehr gut.
Richtig smart.
Ja. Okay. Wir kommen mal langsam zum Schluss. Der Podcast-Promoter dieser Folge ist übrigens die finnische Firma Nokia heute.
Ach so. Ja, mit den tollen Telefonen.
Mit den tollen Telefonen, die kein Internet haben. Die sind ja wieder im Kommen. Ich habe mir schon ein paar Aktien geholt auch.
Ja, Nokia-Aktien.
Ja, klar. Nein, habe ich nicht.
Meinst du, komm nochmal?
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es nochmal richtig abgeht, wenn wir übercontentisiert sind. Wir hatten das oft gesagt, wir werden irgendwann auf diese Zeit zurückgucken und denken, diese ganzen Files, diese ganze Masse an Daten, die wir irgendwie ins Netz gestellt haben, dieses Überangebot, das werden wir auch irgendwann hinterfragen und dann wird sich so eine Art Anti-Content entwickeln.
Ja, und auch dann wird man aber, glaube ich, trotzdem noch zu einer Vinyl lauschen vom Lambert Klammerer Jazz Podcast, oder?
Ja, genau. Ja, das bringen wir alles raus bei ECM. Der Vertrag ist in der Pipe.
War ja Damians Idee, ne?
Ja.
Müssen wir kurz sagen, neue Single Acryl, unbedingt reinhören, von Damian Della Torre.
Okay, dann müssen wir mal anhören.
Da müssen jetzt mal so richtig die Plays hageln. Wir sind eher im Bereich Ambient unterwegs.
Ja,
absolute Hörempfehlung. Passt auch gut zu uns.
Passt gut zu uns.
Also, sorry, ich habe dich unterbrochen. Was war mit ECM?
Ich meinte nur, dass die jetzt auch so in Podcast-Bereich gehen wollen und alles vinylisieren wollen. Und da wollen wir natürlich mit unserem Jazz-Podcast anfangen. Das ist ja klar.
Natürlich.
Was sie natürlich machen, ist sehr viel Hall auf die Stimmen legen. Und am Anfang erstmal eine Minute Stille. Aber da freuen wir uns. Es ist
Entschleunigung.
Es ist ein entschleunigter Deal, der da auch jetzt auf uns zukommt. Das wird super. Ja, ansonsten Tickets kaufen sind online, so sage ich nochmal. Eigentlich habe ich vorhin gesagt, ist das hier kein Promotion-Podcast. Deswegen ist der auch so real. So, weil das hat eigentlich nichts damit zu tun, hier jetzt irgendwie uns als wahnsinnig omnipotente Musiker oder so darzustellen, sondern das ist ja wirklich einfach, weil wir uns gerne unterhalten. So, ne?
Die Impros lieben es trotzdem.
Wenn man mal hin und wieder sagt, Tickets kaufen.
Ja, Tickets kaufen und so, das macht einen auch menschlich, oder?
Ja, kauft mal Tickets, es wird eine geile Tour im November, kauft die jetzt. Läuft gut an, aber Vorverkauf, ey, Hamburg, Alter, Hamburg, geilste Stadt, ne? Muss man wirklich sagen.
Ja. Hauptstadt des Verbrechens.
Hauptstadt des Verbrechens, hat richtig gut vorgelegt im Vorverkauf. Ja. Danke Hamburg, weiter so.
Okay. Dann würde ich sagen, war's das für diese Woche.
Ja.
Und wir hören uns bald wieder in alter Frische.
Ciao, ciao. Okay, macht's gut.
Tschüss.
Tschüssi.